Ich bete noch. Großer Gott, keiner ist so wie du, keiner von uns lebt so, wie du es möchtest und wie du es gelebt, wie du gelebt hast. Ja, wir versagen darin, dir die Ehre zu geben. Wir versagen darin, Gutes zu tun, für ja, deine Werte zu vertreten, sie selber auszuleben. Wir versagen darin, auf dich zu hören und zuzuhören. Und du hast uns trotzdem lieb und du bist trotzdem hier mitten unter uns und bist gnädig und geduldig. Hast Freude an uns, hast Freude daran, uns ja, mit uns auf dem Weg zu sein und Sachen zu lehren. Und wir dürfen lernen, ja, mit deiner Gnade und mit deiner Geduld. Und so bitte ich dich, schenk Kraft zum Hören, schenk Kraft, Sachen umzusetzen und wirk du das durch deinen Heiligen Geist. Wirk du das auf Grundlage deines Evangeliums, deiner ja, Gnade, deiner befreienden Botschaft von Gnade für Sünder. Danke, dass du bist, der du bist, und danke, dass wir immer zu dir kommen dürfen, dich bitten dürfen und gemeinsam auch unterwegs sein dürfen, uns gemeinsam helfen dürfen. Amen. Stell dir vor, du bist mit deinem Auto unterwegs, hast ein bestimmtes Ziel, bist aber ein bisschen in Gedanken versunken. Fährst weiter, fährst auf die Autobahn, fährst ein Stück, wie gesagt, bist in Gedanken versunken. Und irgendwann schaust du dann aber doch mal, schaust dir die Schilder genauer an, wunderst dich, komisch, Hannover, Kassel. Und dann wird dir bewusst, oh Mann, ich war ja die ganze Zeit in die komplett falsche Richtung unterwegs. Ich wollte doch nach Bremen. Deshalb, was tust du? So schnell wie möglich, du nimmst die nächste Abfahrt, drehst um und fährst wieder zurück. Fährst in die andere Richtung, dahin, wo du hin wolltest. Wie ist das im Leben? Was, wenn wir da in die falsche Richtung unterwegs sind? Was, wenn wir das mit unserem ganzen Leben in die falsche Richtung unterwegs sind oder vielleicht auch nur in einzelnen Bereichen in die falsche Richtung unterwegs sind? Auch das kann passieren und auch dann müssen wir das tun. Anhalten, umdrehen und wieder in die andere Richtung fahren. Deshalb habe ich das Thema für heute überschrieben mit Stopp, ändere dein Leben. Stopp, kehre um, ändere dein Leben. Das Problem ist nur, wir merken nicht immer, wenn wir falsch unterwegs sind. Wir merken es nicht, sehen die Sachen gar nicht. Und wir merken es, und wenn wir es merken, dann wissen wir auch oft nicht, wie können wir das jetzt genau ändern? Wie sollen wir das ändern? Was können wir anpassen? Und oft wollen wir das auch gar nicht. Und dann reicht es nicht zu sagen, stopp, ändere dein Leben. Schön und gut, aber wie und wohin? Es reicht nicht zu sagen, stopp, ändere dein Leben. Es braucht die Dynamik des Evangeliums. Es braucht das Wort Gottes, es braucht sein Handeln, was er grundsätzlich getan hat und was er in uns tut. Es braucht die Dynamik des Evangeliums und wie das aussieht, das sehen wir weiter bei der Familie Jakobs und seinen Söhnen und in dem nächsten Text von heute, 1. Mose 38. Und es ging ja zuletzt in unserer Predigtreihe über diese Väter des Glaubens, da ging es viel um Jakob selbst, wie er lernt, Gott zu vertrauen. Gott hat ihn, den Jakob, als Nächsten in der Segenslinie ausgesucht. Er hat ihm diese Verheißung weitergegeben, dass in ihm Segen sein soll, dass er Segensmittler sein soll, dass er das Land bekommt und einen großen Nachkommen schafft. Er hat all das bekommen und das, obwohl Jakob sich immer wieder falsch verhält. Aber Gott ist gnädig mit ihm. Das hat er ihm zugesagt, ihm verheißen. Und Jakob lernt das. Jakob wird reifer und er wird immer mehr ein Mann des Glaubens, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und dann ging es vor 3 Wochen um einen erneuten großen Tiefpunkt, Kapitel 34. Dieses so dunkle Kapitel, wo Jakob versagt, einfach weil er passiv ist, geistlich passiv, und daraus erwächst Schaden. Und auch andere in dem Kapitel sündigen so schwer und sie zerstören Dinge, die für Gott kostbar sind, die einen Wert haben, die das Leben sind, wie Gott es möchte. Sünde zerstört das. Da waren auch zwei von Jakobs Söhnen vorne mit dabei, Simeon und Levi. Dieses ganze Kapitel 34 war ein Kapitel, wo wir einfach nur sehen, wie schrecklich Sünde ist. Und was passiert, wenn man sich von Gott abwendet. Und heute, da geht es wieder um einen Sohn von Jakob, nämlich um Juda. Und da werden wir nochmal mit Sünde konfrontiert. Mit Dingen, die sich gegen Gottes gute Absichten richten. Aber heute sehen wir auch deutlich besser, wie wir da auch rauskommen. Aus diesem Kreislauf der Sünde und aus der Sünde generell. Und das habe ich überschrieben mit Stopp, ändere dein Leben. Und ich lese uns diesen ersten Teil dieses Textes einmal vor. 1. Mose 38, da fängt es folgendermaßen an. Und es geschah in jener Zeit, dass Juda, einer von Jakobs Söhnen, dass Juda von seinen anderen Brüdern hinabzog und zu einem Mann von Adulam einkehrte, dessen Name war Hira. Dort, in dieser Gegend, sah Juda die Tochter eines kanaanitischen Mannes, der Mann heißt Schua, und er nahm sie, diese Tochter, zur Frau und ging zu ihr ein. Und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn, dem gab er den Namen Er. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn, dem gab sie den Namen Onan. Und noch einmal gebar sie einen Sohn, dem gab sie den Namen Schela. Also drei Kinder haben sie zusammen bekommen. Juda war aber zu Kessib, als sie ihn gebar. Und Juda nahm für seinen Erstgeborenen Er eine Frau, deren Name war Tama. Aber er, der Erstgeborene Judas, war böse in den Augen des Herrn, so ließ der Herr ihn sterben. Da sagte Juda zu Onan, zu dem Zweiten, geh zu der Frau deines Bruders ein, heirate sie, geh mit ihr die Schwagerehe ein und lass deinem Bruder Nachkommen erstehen. Da aber Onan wusste, dass die Nachkommen nicht ihm gehören würden, geschah es, wenn er zu der Frau seines Bruders einging, also er mit ihr geschlafen hat, dass er den Samen auf die Erde fallen und verderben ließ, um seinem Bruder keine Nachkommen zu geben. Und es war böse in den Augen des Herrn, was er tat, so ließ Gott auch ihn sterben. Da sagte Juda zu seiner Schwiegertochter Tama, bleibe Witwe im Haus deines Vaters, bis mein Sohn Schela groß sein wird. Denn er, Juda, sagte sich, dass nicht auch er sterbe, wie seine Brüder. So ging Tama hin und blieb im Haus ihres Vaters. Als nun viele Tage vergangen waren, da starb die Tochter Schuas, Judas Frau. Und als Juda getröstet war, ging er zu seinen Schafscherern hinauf nach Timna, er und sein Freund Hira, der Adulamiter. Und es wurde der Tama berichtet, siehe, dein Schwiegervater geht nach Timna hinauf, um seine Schafe zu scheren. Da legte sie die Kleider ihrer Witwenschaft von sich ab, bedeckte sich mit einem Schleier und verhüllte sich. Dann setzte sie sich an den Eingang von Enaim, das am Weg nach Timna liegt. Denn sie hatte gesehen, dass Schela, der dritte Sohn, dass Schela groß geworden war und sie ihm doch nicht zur Frau gegeben wurde. Und Juda sah sie und hielt sie für eine Hure, für eine Prostituierte, denn sie hatte ihr Gesicht bedeckt. Und er bog zu ihr ab an den Weg und sagte, auf, lass mich zu ihr eingehen. Denn er erkannte nicht, dass sie seine Schwiegertochter war. Sie aber sagte, was gibst du mir, wenn du zu mir eingehst? Da sagte er, ich will dir ein Ziegenböckchen von der Herde senden. Sie sagte, wenn du ein Pfand gibst, bis du es sendest. Da sagte er, was für ein Pfand soll ich dir geben? Sie sagte, dein Siegelring und deine Schnur und deinen Stab, der in deiner Hand ist. Da gab er es ihr und ging zu ihr ein, und sie wurde schwanger von ihm. Dann stand sie auf und ging hin, sie legte ihren Schleier von sich ab und zog die Kleider ihrer Witwenschaft wieder an. Juda aber sandte das Ziegenböckchen durch die Hand seines Freundes des Adulamiters, um das Pfand aus der Hand der Frau zu holen. Aber er, dieser Freund, fand sie nicht mehr. Da fragte er die Leute ihres Ortes, wo ist jene Geweihte, wo ist jene Prostituierte, die zu Enaim am Weg war? Sie aber sagten, hier ist keine Geweihte gewesen. Da kehrte er zu Juda zurück und sagte, ich habe sie nicht gefunden. Auch sagten die Leute des Ortes, hier ist keine Geweihte gewesen. Da sagte Juda, sie soll es bei sich behalten, damit wir nicht zum Gespött werden. Siehe, ich habe ja dieses Böckchen gesandt und du hast sie nicht gefunden. Und es geschah nach etwa 3 Monaten, da wurde dem Juda berichtet, deine Schwiegertochter Tamar hat Hurerei getrieben und siehe, sie ist sogar schwanger von Hurerei. Da sagte Juda, führt sie hinaus, sie soll verbrannt werden. Juda macht hier eine Menge Sachen falsch. Das ist eine traurige Wahrheit. Er macht Sachen falsch und wir wollen anhand von ihm das auch für uns bewusst machen, auch wir, auch du machst Sachen falsch. Das ist unser erster Punkt, du machst Sachen falsch. Und bei Juda klingt das zu Beginn noch relativ harmlos. Also in Vers 1. Okay, er zieht halt von seinen Brüdern weg. Ist doch nicht schlimm, oder? Aber wir müssen überlegen, wir heutzutage, wir leben in einer individualistischen Kultur. Da scheint uns das völlig normal und völlig okay zu sein, dass man selbst einfach entscheidet, wohin man zieht. Ist doch jedermanns gutes Recht. Damals, das war eine sehr gemeinschaftliche Kultur. Man bleibt als Familie zusammen. Das ist normal. Auch als Großfamilie, als Clan. Das ist völlig normal, dass wir zusammenbleiben. Und das hier, das war ja auch nicht irgendeine Familie. Das war die Familie Gottes. Das war die Familie, die Gott sich bewusst ausgesucht hat, auch bewusst als eine Familie ausgesucht hat. Und er wollte in besonderer Weise mit ihnen sein, wollte sie segnen als Gemeinschaft, als Familie und wollte sie gebrauchen. Wenn Juda hier wegzieht, dann war da was nicht in Ordnung. Von der Gemeinschaft des Glaubens wegzuziehen, das ist ein erster Schritt weg von Gott. Und dann heiratet Juda dort in dieser Gegend und er bekommt Kinder. Seine Familie wächst und dann vergehen da relativ schnell so um die 20 Jahre. Judas erster Sohn heiratet und zwar die Tamar. Und dann gibt es einen krassen Einschnitt, dieser erste Sohn, er stirbt. Und zwar, weil er böse war. Die Bibel sagt uns nicht genau, was er gemacht hat, aber es war böse. Und da schreitet Gott ein und lässt ihn sterben. Die Tamar soll dann Judas zweiten Sohn heiraten. Das war damals so üblich, es war die sogenannte Schwagerehe. Man heiratete damals ja meistens nicht aus Liebe, sondern aus wirtschaftlichen und sozialen Gründen. Und das war eben auch der Hauptgrund dieser Schwagerehe, dass die Frau abgesichert ist und das Gedenken an den verstorbenen Bruder erhalten bleibt durch die Kinder, die dann kommen. Und Juda war eben verantwortlich dafür zu schauen, dass das auch passiert, dass diese Schwagerehe zustande kommt. Und er kümmert sich auch darum. Aber sein Sohn, er akzeptiert diese Rolle nicht. Er holt sich die sexuelle Befriedigung bei Tamar, aber er übernimmt keine Verantwortung. Sex und Befriedigung, ja. Beziehung und Verantwortung für Kinder oder für die Frau, nein. Und so lässt Gott auch ihn sterben, weil auch das nicht in Ordnung ist, weil auch das böse ist. Und das wirft dann definitiv kein gutes Licht auf den Vater, wenn zwei seiner Söhne so verantwortungslos durchs Leben gehen. Es ist sicher nicht alles einfach seine Schuld von Juda, aber es könnte doch auch sein Versagen mit dahinter stecken. Und was passiert dann? Jetzt wäre der dritte Sohn an der Reihe, der Schela. Aber Juda ist besorgt um ihn und der Schela ist ja eh auch noch zu jung. Und so schickt der Juda die Tamar erstmal in ihr Elternhaus zurück. Er sagt ja aber auch, okay, schau mal, wenn mein dritter Sohn alt genug ist, dann könnt ihr heiraten. Und weißt du, dann wird er für dich sorgen, bis dahin habt noch etwas Geduld. Aber er gibt sie ihr nicht. Er hält sich nicht an sein Wort, das er seiner Schwiegertochter gegeben hatte. Er war verantwortlich dafür. Er und seine Familie sollten sich um sie kümmern. Und er selbst war ja eigentlich auch aus dieser Familie, die ein Segen für die ganze Welt sein soll. Er entzieht sich dieser Verantwortung. Er kümmert sich nicht um die Menschen, die ihm anbefohlen sind, denen er helfen kann. Und er verstößt damit auch gegen das, was damals Recht und Ordnung war. Und das, was auch später so von Gott für diese Gesellschaft und diese Zeit festgesetzt wurde, die Schwagerehe. Juda verstößt gegen dieses Gesetz. Er hält sich nicht daran, obwohl er es zuerst zugesagt hat, sich daran zu halten. Beziehungsweise ist es auch nicht ganz sicher, vielleicht war es sogar von Anfang an seine Absicht, ihr den dritten Sohn gar nicht zu geben. Weil schaut nochmal, wie es in Vers 11 heißt. Da sagt er zu ihr, bleibe Witwe im Haus deines Vaters, bis mein Sohn Schela groß sein wird, denn, und jetzt kommt's, denn er sagte sich, dass nicht auch er sterbe wie seine Brüder. Also Tamar, geh du mal zu deinen Eltern zurück und wenn mein Sohn groß ist, dann kannst du ihn heiraten. Aber innerlich hat er noch einen ganz anderen Gedanken. Innerlich dachte er, in 10 Jahren, da hat die das bestimmt vergessen. Oder sie hat irgendwo anders geheiratet und dann bin ich raus aus der Pflicht, meinen Sohn ihr zu geben. Weil das will ich auf keinen Fall. Meine beiden Söhne sind bei dieser Frau gestorben. Der dritte würde auch bei ihr sterben. Irgendwas stimmt mit ihr nicht. Er denkt sich insgeheim, mein dritter Sohn soll nicht auch bei ihr zugrunde gehen. Sie ist gefährlich. So scheint es. Aber hat er damit seine Einschätzung recht? Ist Tamar wirklich der Grund, warum ihre Ehemänner immer sterben? Nein, Juda liegt mit dieser Einschätzung völlig daneben. Der Grund, warum sie gestorben sind, ist, weil sie böse waren. Und Juda sieht diesen Zusammenhang gar nicht. Er sieht diese Moral gar nicht und er sieht diesen theologischen Zusammenhang nicht, dass Sünde das Resultat, dass Tod das Resultat und die Strafe für Sünde ist. Und Juda überprüft sein Denken da auch gar nicht. Sein Handeln ist bestimmt von seiner festen Meinung. Die 2 Söhne starben und der dritte Sohn wird auch sterben. Wahrscheinlich liegt's an der Tamar. Welche Macht und welche Moralforderung Gott hat, das berücksichtigt er gar nicht. Und erst dann kommt das Ganze erst so richtig in dunkle Fahrwasser. Kurz nachdem seine Frau gestorben ist, sucht er selbst die nächstbeste sexuelle Befriedigung. Er geht zu einer Prostituierten und er merkt gar nicht, wer diese andere Person ist. Er ist nur an ihrem Körper interessiert, nur an seiner eigenen Lustbefriedigung. Und so schläft er mit seiner eigenen Schwiegertochter. Er versucht noch sein Pfand wiederzubekommen, dieser Siegelring, den ihn klar als ihn auszeichnete. Er versucht das noch wiederzubekommen, aber das klappt nicht. Und dann tut er einfach so, als wäre nichts gewesen. Hauptsache, er wird nicht zum Gespött. Lassen wir mal gut sein. Er verschleiert seine Unmoral. Und dann, er erfährt, schau mal, deine Schwiegertochter ist schwanger geworden. Und jetzt wird er wütend. Was sagt er? Schaut mal in Vers 24. Da sagte Juda, führt sie hinaus, sie soll verbrannt werden. Also er sieht nur ihre Sünde. Und es war auch falsch von ihr, sich als Prostituierte anzubieten. Sie macht es zwar aus der Not heraus, aber moralisch falsch war es trotzdem. Aber was sich Juda hier leistet, ist nochmal was anderes. Heuchelei. Er macht genau das Gleiche. Über sie spricht er das Todesurteil. Und sich selbst hält er für einen Hüter der Moral. Sie soll verbrannt werden. Es war Unrecht, was sie getan hat. Das müssen wir benennen, das müssen wir sanktionieren. Also Juda langt hier mächtig daneben. Und das über einen längeren Zeitraum hinweg. Es hatte scheinbar harmlos angefangen, aber dann lebt er weiter ein immer verantwortungsloseres Leben. Er verharmlost Sünde, er macht sich besser, als er in Wirklichkeit ist. Er kümmert sich nicht um die er sich kümmern soll, Tamar. Er denkt gar nicht an ihre Situation und daran, wie er ihr helfen müsste. Er lebt nicht so, dass er Segen ist für andere, obwohl das seine Bestimmung gewesen wäre. Stattdessen lebt er in Lügen. Lebt in Lügen, die bei ihm diese Angst bewirken. Oh, was ist nur, wenn mein dritter Sohn auch noch bei ihr stirbt? Und er merkt gar nicht, dass eine Lüge dahinter steckt. Ihm fehlt es an geistlichem Unterscheidungsvermögen, an geistlicher Wachheit. Er lebt nicht nach Gottes Willen, bis hin zu wirklicher Unmoral und Heuchelei. Und dann merken wir schon, wenn wir Kapitel 34 noch im Kopf haben, das sind ja ganz ähnliche Sachen wie dort. Wo wir so deutlich gesehen haben, wie das zerstört, wie diese Wege jenseits von Gott zerstören. Geistliche Passivität, sexuelle Unmoral oder eben Heuchelei. Und dann müssen wir uns auch hier wieder diese unbequemen Fragen stellen. Wie ist das denn bei uns mit der Sünde, mit der Unmoral? Wo verschleiern wir bei uns die Sünde? Wo reden wir sie klein? Wo sorgen wir uns nicht um andere, denen wir aber eigentlich helfen könnten? Geht es uns selbst nicht gut genug, dass wir das tun? Und selbst wenn es uns nicht komplett gut geht, wir haben einen Auftrag, anderen zu dienen und sie zu lieben, selbst wenn bei uns manche Bedürfnisse unerfüllt sind. Soll vielleicht manchmal auch der Dienst an anderen dieses Bedürfnis in uns auch stillen teilweise? Vertrauen wir mehr Gottes Worten und seinen Geboten oder unseren Gefühlen und unseren Sorgen? Fragen wir manchmal nicht nach Gottes Willen, weil wir Angst haben, dass er etwas von uns will, was aber wir nicht wollen? Halten wir an manchen Überzeugungen so fest, dass wir gar nicht auf die Idee kommen, Gott zu fragen, was er dazu denkt? Wo sind wir schnell dabei, Urteil über andere zu fällen? Aber den Schmutz im eigenen Leben sehen wir gar nicht. Wir sind fest in unserer Überzeugung, doch der andere ist das Problem. Aber auf uns selbst wenden wir das Wort Gottes auch kein bisschen an. Ihr Lieben, wir machen viele Fehler. Manche davon sehen wir, manche davon sehen wir nicht mal. Du machst Sachen falsch, ich mache Sachen falsch. Und das immer wieder. Wir sind nicht so, wie wir sein sollen. Und im Kern ist das Problem, wir sind von Gott entfernt. Wir hören nicht auf ihn, hören nicht richtig zu, nehmen uns für ihn keine Zeit. Wir sind entfremdet von dem Leben, wie er es sich gedacht hat. Und wir merken es manchmal gar nicht, wo das der Fall ist. Uns fehlt es an geistlichem Unterscheidungsvermögen. Und wir leiden darunter, weil Sünde immer zerstört. Und unsere Gesellschaft leidet darunter und unsere Welt leidet darunter. Und es wäre zum Verzweifeln, wenn wir damit auf uns gestellt wären, und die Welt einfach eine Welt ist, in der ja jeder einfach vor sich hin sündigt und nichts passiert. Aber Gott sei Dank ist das nicht so. Gott sei Dank ging und Gott sei Dank geht die Geschichte weiter. Hier bei Juda und auch in der Heilsgeschichte und auch bei uns. Und da sehen wir, Gott kann uns verändern. Gott kann dich verändern. Gott kann das Sündenproblem verändern. Und das sehen wir bei einem zweiten Punkt, Gott kann dich verändern. Also Judas sündigt hier und das ist nicht gut, dass er das tut. Sünde zerstört auf vielen Ebenen. Aber wir kriegen hier jetzt was gezeigt, wie sich da was dran ändern kann, wie er sich ändern kann. Und da geht die Begebenheit mit ihm und mit der Tamar folgendermaßen weiter. Vers 25. Also er hatte gesagt, führt sie hinaus, sie soll verbrannt werden. Als sie nun hinausgeführt wurde, da sandte sie zu ihrem Schwiegervater, zu dem Juda, und ließ ihm sagen, von einem Mann, dem dies gehört, bin ich schwanger. Und sie sagte, untersuche doch, wem dieser Siegelring und diese Schnur und dieser Stab gehört. Also Juda hatte veranlasst, dass man sie wegen ihrer Schuld hinrichtet. Aber bevor es noch dazu kommt, lässt Tamar ihm noch dieses Pfand bringen. Hier, Juda, schau doch erst noch mal nach, wer mit mir geschlafen hat. Sie überlässt es ihm selbst zu erkennen, was hier abgeht. Und dann Vers 26, da untersuchte es Judah und sagte, sie ist gerechter als ich. Sie ist gerechter als ich. Ich bin es nicht, sie ist es. Deswegen, weil ich sie meinem Sohn Schela nicht gegeben habe. Und er kannte sie, er schlief künftig nicht mehr mit ihr. Schaut sich die Sachen an und er sieht und merkt sofort, oh, das sind meine. Ich bin schuld. Und ich bin nicht nur schuld, sondern sie ist gerechter als ich. Ich dachte, sie wäre so verdorben. Aber ich bin es ja viel mehr. Und ich glaube, dann können wir die Dimension von diesem Vers hier kaum groß genug schätzen. Also was da bei Judah alles in diesem kurzen Moment zusammenkommt. Er erkennt seine Schuld. Er erkennt, ja, ich habe Unrecht getan. Ich habe gesündigt, ich habe was falsch gemacht, ich habe ihr geschadet. Er erkennt das voll und ganz an, nimmt dafür die Verantwortung. Und er erkennt auch sofort nicht nur, dass es falsch war, mit ihr zu schlafen, nein, er erkennt auch das, was ich davor gemacht habe. Da habe ich schon was falsch gemacht. Schaut, er sagt, sie ist gerechter als ich, weil ich sie meinem Sohn Schela nicht gegeben habe. Da habe ich schon gesündigt. Und er sagt nicht, ach, ist doch jetzt lang genug her, dass ich ihr das fälschlicherweise versprochen hatte. Ist das denn wirklich so schlimm gewesen? Wenn man Distanz zu den Sachen hat, da kommen schnell solche Gedanken. Erinnert der andere sich da überhaupt noch dran? Muss ich das jetzt wirklich nochmal hochbringen? Warte mal, habe ich das überhaupt so richtig in Erinnerung, dass ich da wirklich was falsch gemacht habe? Wir sind oft manchmal sehr gut darin, Ausreden zu finden, wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen für etwas, das wir falsch gemacht haben. Judah übernimmt hier die volle Verantwortung für seine Sünde, für sein Fehlverhalten. Er bekennt es offensichtlich vor Tamar und ich denke, er bekennt es auch vor Gott. Er ist traurig und entsetzt über seine eigene Sünde. Er bereut es und will es zukünftig sein lassen und sagt Gott, es vergibt mir und ich habe es falsch gemacht, ja, und ich bin ein Sünder. Und er will es eben auch wirklich in Zukunft sein lassen und er lässt es auch in Zukunft. Schaut mal, was er da noch ganz am Ende von diesem Vers sagt, was hier extra erwähnt wird, was offensichtlich nicht selbstverständlich ist, Vers 26 ganz am Ende, er erkannte sie künftig nicht mehr. Also er schläft nicht nochmal mit ihr. Er hätte auf diese Ideen kommen, aber es wird ja extra gesagt, dass er das nicht getan hat. Er kommt nicht auf die Idee, ach, es war ja doch eigentlich ganz schön. Ach, sie wollte es ja auch eigentlich. Jetzt haben wir eh schon gemeinsame Kinder. Ich bin ja gerade eh alleinstehend, von daher. Menschen können auch da sehr kreativ sein, wenn es darum geht, Sünde zu rechtfertigen und für sich die Sünde zu erlauben. Das geht mir nicht anders wie euch. Aber Judah zieht da einen klaren Schlussstrich. Er hört auf mit der Sünde, er lässt sie. Er ändert sich, er ändert sein Verhalten, er ändert seine Motive, ändert seine Denkweise. Er ändert sein Leben, kehrt um, ändert die Fahrtrichtung. Und da unterscheidet er sich zu seinen Brüdern in Kapitel 34. Auch die Brüder haben gesündigt, schlimm gesündigt. Aber bei ihnen passiert danach nichts. Vielleicht ist irgendwann mal was passiert, wovon wir nichts lesen. Wir lesen nichts davon, dass bei ihnen danach was passiert ist. Er, der Judah, er zieht Konsequenzen. Er ist einsichtig und er ändert sich. Und wir werden in den nächsten Wochen auch bei Josef nochmal sehen, dass Judah sich wirklich verändert hat. Er wird zu einem Mann nach dieser Begebenheit, er wird zu einem Mann, der sich jetzt für andere einsetzt, der Verantwortung übernimmt und der bereit ist, auf eigene Kosten sein Leben für andere einzusetzen, sein Leben hinzugeben. Er wird ein aufopferungsvoller und liebender Mann. Und hier fängt das an, mit einem Sündenbekenntnis und der Einsicht, ja, sie ist gerechter als ich. Ich bin ungerecht und ich brauche die Gnade. Und deshalb wird Juda auch von Gott gewürdigt, jetzt der Nächste in der Segensreihe zu sein. Juda wird gewürdigt, diese besondere Segenslinie seiner Familie fortzuführen. Das sehen wir ganz am Ende von 1. Mose. Da gibt Jakob jedem seiner Söhne noch einen Segen weiter, dem Alter nach. Der Erstgeborene, der soll den größten Segen bekommen. Und dann geht es der Reihe nach, fängt mit Ruben an. Aber Ruben bekommt den Segen nicht, den größten Segen, weil er gesündigt hat, schwer gesündigt hat. Er wird kritisiert. Dann sind Simeon und Levi an der Reihe, Nummer 2 und 3. Aber auch sie werden kritisiert und bekommen nicht wirklich Segen. Und dann ist der Nächste an der Reihe. Und dann heißt es in 1. Mose 49 ab Vers 8, Juda, du, Juda, du, dich werden deine Brüder preisen. Du bekommst eine Vorrangstellung. Und dann heißt es weiter, Juda, das Zepter wird nicht weichen von dir, von Juda, von deinem Nachkommen. Und der Herrscherstab wird nicht von seinen Füßen weggenommen, bis dass der Messias kommt, dem gehört der Gehorsam der Völker. Und dann wird noch etwas zu diesem Shiloh gesagt, dieses komische Wort, was weiter zeigt, ja, es geht hier um den Messias, um den einen. Und wir sehen hier Juda, er ist jetzt der Nächste in der Reihe. Juda wird hier herausgehoben, er bekommt eine Vorrangstellung und er bekommt zugesprochen, dass von ihm dieser Nachkomme Abrahams, Isaak und Jakobs kommen soll. Dieser Nachkomme, durch den alle Völker der Welt Segen erfahren. Juda darf diese Segensreihe fortsetzen. Und das ist eine so große Würde, der Vorfahre des Messias zu sein. Und natürlich erlebt Juda das nicht mehr. Aber stell dir vor, das allein zu wissen, 2000 Jahre nachdem du gelebt hast, ist einer aus deiner Familie, der alle Menschen rettet. Stell dir das mal vor. Dein Nachkomme ist der, der von Gott selbst geschickt wurde, der auf absolut geheimnisvolle Weise sogar Gott selbst ist. Dein Nachkomme, einer aus deiner Familie. Das ist schon verrückt. Und Juda wird genau diese Ehre zuteil. Er darf Vorfahre des einen sein, des Messias sein. Und warum er? Er hatte doch auch schwer gesündigt. Er ist doch nicht besser als die anderen. Und nein, ist er nicht. Er ist nicht besser als die anderen. Aber bei ihm lesen wir, er erkennt das. Und er ist traurig darüber. Und er lässt sich aufgrund der Gnade verändern. Und dann haben wir hier das, was wir als Christen als Buße oder Umkehr bezeichnen. Buße oder Umkehr bedeutet, du erkennst, da bin ich mit meinem Leben in eine falsche Richtung unterwegs. Du erkennst konkrete Dinge, die du falsch machst oder falsch gemacht hast. Ob es Sachen sind wie bei Juda oder ganz andere Sachen, du erkennst das und du merkst bei den Sachen, das und das war vor allem aus Gottes Sicht nicht in Ordnung. Und du bist traurig darüber, dass du gegen ihn gesündigt hast, dass du seine guten Absichten zerstört hast. Du bereust es und willst es ändern. Du hörst auf damit und wendest dich jetzt Gott zu. Von den schlechten Sachen wendest du dich ab und wendest dich Gott zu und bittest ihn um Hilfe, so zu leben, wie er es möchte. Das zu tun, dieses Abwenden und Hinwenden zu Gott, das nennen wir als Christen Buße tun. Umkehren. Und Gott lädt uns ein, das zu tun. Weil um mit ihm zu leben, um seine hineinzugehen in die guten Absichten für das Leben, um das zu tun, müssen wir genau das tun, zu ihm umkehren. Weil es ist so, wenn du etwas falsch gemacht hast, dann hast du dich schuldig gemacht. Dann war da wirklich was nicht in Ordnung. Dann ist durch die Sünde etwas kaputt gegangen. Es ist vor allem Beziehung kaputt gegangen, die Beziehung zu Gott. Und diese Beziehung, die kann nur wiederhergestellt werden, wenn ihr darüber redet und wenn vor allem dann Gott sagt, das in Ordnung bringt und Gott sagt, ja, ist in Ordnung, ich mache es in Ordnung und ich vergebe dir. Ich möchte die Beziehung mit dir, auch wenn du sie beschädigt hast. Und genau das ist das Evangelium und die Kernbotschaft der Bibel, auf die alles hinausläuft. Wir können die Beziehung zu Gott, die kaputt gegangen ist, die bei Adam und Eva kaputt gegangen ist und die auch wir alle kaputt gemacht hätten, wir können diese Beziehung nicht selbst wieder in Ordnung bringen. Gott selbst muss das tun. Und er tut es. Er tut es, indem er Jesus selbst sendet und Jesus selbst einer von uns wird. Er kommt als ein Nachkomme dieser Familie, die für andere da sein sollte. Und er ist für andere da, so wie keiner sonst. Und er lebt für Gott, für die Ehre Gottes, zu seiner Verherrlichung. Er lebt dafür vollkommen, ohne Sünde. Und sein Leben ist ein Leben, das er hingibt. Dass er hingibt bis zum Schluss, bis in den Tod. Und er tut das als unser Bruder. Und dabei sagt er, ich nehme alles auf mich, was ihr falsch gemacht habt, was ihr eigentlich hättet anders, besser machen sollen. Ich übernehme die volle Verantwortung dafür und ich übernehme das Urteil, das ihr verdient habt. Jesus übernimmt dieses Urteil, das auch Judah über Tamar und damit eigentlich über sich selbst gesprochen hat. Verbrennt sie. Tötet sie. Das ist das, was Sünde bewirkt und was die gerechte Strafe für Sünde ist, der Tod. Unsere Sünde hat Konsequenzen. Ja, Sünde ist schrecklich, Sünde zerstört. Aber dieser eine Nachkomme Judas setzt sein Leben für uns ein. Er nimmt unseren Platz ein. Er trägt unser Todesurteil. Und damit zeigt Gott, ja, Sünde ist wirklich schlimm. So schlimm, dass der Messias dafür sterben muss. Sünde ist eine ernste Sache. Aber er zeigt auch, ich befreie euch davon und er tut es. Deshalb sterbe ich selbst für diese Sünde. Er stirbt für etwas, was er nicht getan hat. Was wir getan haben. Aber dadurch lädt er uns ein, genau das zu tun, was Judah hier tut. Buße zu tun und umzukehren, weil er gnädig sein will. Weil er Beziehung zu uns will, weil er da sein möchte, weil er uns so sehr liebt, jeden Einzelnen von uns. Und dann kannst du dir das als einfachen, kurzen Satz mitnehmen, worum es im Evangelium geht. Und wenn du heute sonst nichts mitnimmst, nimm doch bitte diesen einen Satz mit. Eine wunderschöne Kurzzusammenfassung des Evangeliums von Timothy Keller. Dass Jesus für uns gestorben ist, zeigt uns. Das Evangelium zeigt uns, wir sind sündiger und fehlerhafter, als wir je zu glauben vermochten. Aber gleichzeitig sind wir in Jesus Christus geliebter und angenommener, als wir je zu hoffen wagten. Wir sind sündiger und fehlerhafter, als wir je zu glauben vermochten. Aber gleichzeitig sind wir in Jesus Christus geliebter und angenommener, als wir je zu hoffen wagen. Das ist das Evangelium in kurz. Und wenn du heute hier bist und du hast mit deiner Schuld gegenüber Gott bisher rumgetrickst oder du merkst, ja, bisher war ich mit meinem Leben in die falsche Richtung unterwegs, dann will ich dir sagen, das haben wir alle mal gemacht. Und ich will dir sagen, mach es aber bitte nicht weiter. Mach einen Stopp und ändere dein Leben. Tue Buße und kehre um zu diesem gnädigen Gott, der Gnade hat mit Sündern. Gib dein Leben Jesus. Er nimmt deine Sünde und du bekommst seine Gerechtigkeit. Er wird dich besser führen und leiten können, als du es selbst tun kannst. Vertrau dich ihm an und deine Schuld gegenüber Gott ist weg, getilgt. Er hat dafür bezahlt. Ein für alle Mal. Und wenn du schon mit Gott lebst, aber du hast aufgehört, ein Leben aus Buße zu führen, dann erinnere dich heute daran, wodurch ist dein falsches Verhalten bereinigt? Durch dich? Durch deine eigene Anstrengung? Durch Versuche, es besser zu machen? Und womit muss jede Veränderung anfangen? Es fängt mit Buße an und Umkehr, weil Gott dir gnädig ist. Er hat deine Sünde weggenommen und besiegt, deshalb lebe auch so und bring dich ihm immer wieder ganz neu. Lebe, führe ein Leben aus der Buße. Demütige dich, damit er dich erhöht und er dich in seiner Gnade laufen lässt, immer wieder. Jakobus 4, Vers 6 heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er seine Gnade. Wenn du ihm deine Sünde bekennst, dann demütigst du dich vor ihm und Gott gibt dir seine Gnade. Und mit dem, was wir jetzt bisher gehört haben, damit wollen wir jetzt noch eine kurze, letzte offene Frage klären. Weil wir hatten dieses schlimme Kapitel 34. Und was ist da jetzt mit Jakob? Weil Jakob wusste ja schon um die Gnade Gottes. Er hatte sie angenommen, hatte sie an sich erlebt, er wurde davon verändert. Und er hat es trotzdem nochmal so mächtig falsch gemacht. Wie sieht das jetzt bei ihm aus mit der Gnade? Und da sehen wir, Gott kann und Gott muss ein Kind Gottes immer wieder verändern. Und seine Gnade hört dabei nicht auf. Dritter Punkt, immer wieder. Also wir springen nochmal kurz zurück zu Kapitel 35. Was passiert denn direkt nach diesem Kapitel 34? Und da sehen wir genau die gleichen Sachen, die wir hier bei Juda gesehen haben. Aber wir sehen sie eben bei Jakob, einem, der schon viel reifer ist. Und da heißt es in Vers 1, eben nachdem Jakob ja versagt hatte in 34, keinen Kontakt zu Gott hatte, und dann Kapitel 35, und Gott sprach zu Jakob, mache dich auf, zieh hinauf nach Bethel und wohne dort. Und mache dort einen Altar dem Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau flohst. Da sagte Jakob zu seinem Haus und zu allen, die bei ihm waren, schafft die fremden Götter weg, die in eurer Mitte sind, reinigt euch und wechselt eure Kleider. Und dann geht er hinauf nach Bethel und ist Gott gehorsam und baut Gott dort einen Altar. Also Gott sagt ihm etwas. Und nachdem Gott ihn wieder angeredet hat, ihm einen neuen Auftrag gegeben hat, da merkt Jakob sofort, ja, hier, das war das eigentliche Problem. Wir hatten Götzen. Der Götzendienst war das eigentliche Problem. Und er reagiert genauso wie Juda. Er tut Buße. Er bereut es. Er wendet sich Gott wieder neu zu und hört mit den falschen Sachen auf. Schafft die Götzen weg. Und daran sehen wir, man muss das immer wieder tun. Wir hören nicht grundsätzlich damit auf, Sachen falsch zu machen. Wir machen immer wieder Sachen falsch, du und ich. Ne, wie wir es letzte Mal hatten, der Moment, wo du aufhören kannst, auf dein Herz aufzupassen, ist erst dann, wenn du stirbst. Das ist der Moment, wo du aufhören kannst, auf dein Herz aufzupassen. Und die Basis für Veränderung ist dabei immer Gottes Gnade. Jakob erlebt hier Gottes Gnade darin, dass Gott sich ihm erneut zuwendet und zu ihm redet. Gott hat noch was mit ihm vor. Gott bringt ihn zurück auf den richtigen Weg. Gott bricht die Beziehung zu ihm nicht irgendwann ab. Er sucht die Beziehung mit eigener Initiative. Er geht Jakob nach. Und dann haben wir Gottes Gnade auch so deutlich nochmal einige Verse später, ab Vers 9. Da heißt es dann, und Gott erschien dem Jakob noch einmal, als er aus Paddan Aram kam. Und er segnete ihn, spricht ihm Gutes zu, will Gutes für ihn. Und Gott sprach zu ihm, dein Name ist Jakob. Dein Name soll nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein. So gab er ihm den Namen Israel. Und Gott sprach zu ihm, ich bin Gott der Allmächtige, sei fruchtbar und mehre dich. Eine Nation und eine Schar von Nationen soll aus dir entstehen und Könige sollen aus deinen Lenden hervorkommen. Und das Land, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, dir will ich es geben und deine Nachkommen nach dir will ich das Land geben. Aber wir erinnern uns an die letzten Male, was Jakob da schon mit Gott erlebt hat. Und jetzt kommt Gott hier nochmal und spricht ihm das nochmal zu. Segnet ihn nochmal. Zeigt ihm nochmal, was seine neue Identität ist. Spricht ihm diesen neuen Namen nochmal zu. Veränderung ist möglich. Und Veränderung ist nur deshalb möglich, weil Gott dauerhaft gnädig mit ihm und mit uns ist. Und das sind ja wirklich Sachen, die er vorher eigentlich schon gelernt haben müsste. Warum muss Gott ihm das hier nochmal sagen? Muss Jakob wirklich nochmal hören, dass Gott ihm gnädig ist? Und ist das überhaupt so? Oder wie kann das überhaupt sein, dass Gott ihm immer noch gnädig ist? Ist Gott irgendwann auch mal nicht mehr gnädig? Kann Jakob wirklich machen, was er will? Und Gott wird ihm es immer wieder vergeben? Und das sind ganz ähnliche Fragen, die uns auch immer mal wieder beschäftigen. Wird Gott mir das nochmal vergeben, auch wenn ich es schon zum 100. Mal falsch gemacht habe? Wird er mich dann irgendwann auch mal verlassen? Werde ich mich an diesem Punkt überhaupt jemals ändern können? Und schaut, wir sehen hier, das Evangelium ist auch für dich, liebes Kind Gottes, das, was dich immer trägt. Du und ich, wir müssen das immer und immer wieder hören. Gott vergibt dir. Er ist für deine Schuld gestorben. Sie ist weggenommen. Er hat es getan, ein für alle Mal. Und das ist dann aber auch kein Freibrief, um weiter zu sündigen. Weil das Evangelium verurteilt ja auch deine Sünde. Weil am Kreuz siehst du, wie schlimm Sünde ist. Deine Sünde ist böse, sie zerstört, sie ist so schrecklich, dass der Messias selbst dafür sterben musste. Im Evangelium sehen wir, wir sind sündiger und fehlerhafter, als wir je zu glauben vermochten. Wir sehen es am Kreuz, wo Jesus für Sünde starb, wie schrecklich Sünde ist, wie schrecklich unsere Sünde ist. Aber das Kreuz ist eben auch die ultimative Einladung, mit deiner Sünde zu kommen und sie von ihm vergeben zu bekommen. Weil wir eben gleichzeitig sehen, dass wir in Jesus geliebter und angenommener sind, als wir je zu hoffen gewagt haben. Mehr als du dir vorstellen kannst. Und wenn du mit dieser demütigen Haltung der Buße zum Kreuz gekommen bist oder mit dieser Haltung zum Kreuz kommst, dann vergibt er dir alles. Er hat dafür bezahlt. Du konntest es nicht. Er weiß, dass du es nicht konntest. Er hat dafür bezahlt. Wenn du erkannt hast, ja, ich bin ein Sünder. Und ich habe nicht nur hier und da was falsch gemacht, sondern das steckt sozusagen in mir drin. Ich mache es immer wieder. Auch wenn ich es nicht will. Wenn du damit zu Jesus kommst, der für dich persönlich gestorben ist, dann vergibt er dir so grundsätzlich und so vollständig nicht nur deine Sünde, sondern deine Sündhaftigkeit. Und dann bist du angenommen als Kind Gottes für alle Zeit. Du bleibst Kind Gottes, auch wenn du sündigst. Gott hat entschieden, gnädig mit dir zu sein. Und dann ist er es auch. Sein Evangelium gilt. Es ist vollbracht. Er ist gnädig mit dir. Und das gilt. Es ist wie bei Jakob. Er hat es nicht verdient. Ich habe es nicht verdient, du hast es nicht verdient. Aber wenn wir uns vor ihm demütigen, dann schenkt er uns allen geistlichen Segen in Jesus Christus. Gott bestraft und vergibt Sünde am Kreuz von Golgatha. Das ist die Grundlage für alle Veränderungen in unserem Leben. Dass wenn wir Sachen falsch machen, dass Gott einen Neuanfang schenkt. Dass wir neu aus der Beziehung heraus mit ihm lernen dürfen, es beim nächsten Mal besser zu machen. Du kannst aufhören, auf dein Herz aufzupassen, dann, wenn du stirbst, ja. Und deshalb sagt uns der Hebräerbrief in Kapitel 13, Vers 9, lasst euch nicht fortreißen durch verschiedenartige und fremde Lehren. Denn es ist gut, dass das Herz durch Gebote, nein, dass es durch Gnade gefestigt wird und nicht durch irgendwelche Vorschriften. Gott verändert dich, indem er immer wieder zeigt, ich bin dir gnädig. Und du merken darfst, okay, dieser Gott ist wirklich ein heiliger und ein gerechter Gott. Und er hasst Sünde und Sünde ist schrecklich. Und du aber gleichzeitig siehst und er selbst tut alles dafür, um Sünde zu besiegen. Er selbst stirbt als Gott für die Sünde seiner Geschöpfe. Was für eine Gnade. Kann ich da noch einfach so weitermachen? Oder muss ich nicht immer wieder sagen, stopp, ich tue Buße. Ich kehre um, wende mich zu ihm, richte mich an ihn, lebe mit ihm und ändere mit ihm mein Leben. Möge Gott in jedem von uns wirken, dass wir genau das immer wieder tun. Amen. Ich wünsche euch allen noch einen gesegneten Sonntag, eine gesegnete Woche. Herzliche Einladung noch zum Snacksonntag und dann spreche ich uns noch den Segen Gottes zu. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.